herzlich willkommen bei Vinyl und Interview. Ich war dieses Jahr wieder, wie schon letztes Jahr, unterwegs auf den süddeutschen HiFi-Tagen, die 2024 im Le Méridien Hotel in Stuttgart stattgefunden haben. Ich habe da zahlreiche Eindrücke gesammelt, die ich in meinem YouTube-Video mit euch geteilt habe. Ein Gespräch fand ich dort so herausragend besonders, dass ich mich dazu entschieden habe, es auch mit euch im Vinyl und Podcast zu teilen. Es geht hier um das Gespräch mit Rolf Gemein, Gründungsmitglied der High-End Society, Mitbegründer der norddeutschen HiFi-Tage und Geschäftsführer von Symphonic Line. Seid gespannt, was diese HiFi-Legende mit euch teilen wird. Wir schalten ins Interview.
So, jetzt bin ich hier bei Symphonic Line und dieser Name ist mir in letzter Zeit immer mal wieder hier und da begegnet und deswegen ist es mir eine Ehre, hier sozusagen mit dem Obersten in der Firma sprechen zu können. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du?
Ja, Rolf Gemein, Symphonic Line. Ich habe 1979 aus absolutem Idealismus und Liebe meine erste HiFi-Firma gegründet, die Firma Vernissage, und bin seit 1981 Gründungsmitglied der High-End Society, die inzwischen die größte Messe der Welt zustande gebracht hat. Im MOC München hatten wir 22.000 Besucher. Gestartet sind wir mit ganz wenig. 13 Aussteller im Interkontinental in Düsseldorf. Und jetzt sind wir, wie gesagt, die bedeutendste Veranstaltung auf dem Planeten.
Ja, kann man
sagen. Meine große Liebe war von Kindheit auf an unter anderem also natürlich Musik und die 50er Jahre waren nicht so lustig in Duisburg, war so durchaus ein bisschen herb alles, das ganze Leben. Und da waren Schwingungen, Musik, Rhythmik, die bei mir richtig in den Körper reingingen, fast manchmal so wichtig wie das notwendige Essen. Und dann bin ich natürlich in der Zeit groß geworden, wo, ich sag's immer noch mal, Ende der 60er Jahre, vielleicht der größte Kreativitätsschub in der Musik in dem ganzen letzten Jahrhundert waren, also die sogenannte Beatzeit. Und in Düsseldorf gab es ein einziges Geschäft, Brandenburger damals, da standen ganz teure HiFi-Anlagen drin, da hat mir immer die Blase nach Nase platt gedrückt und habe gedacht, Mensch, wie kommst du an solche tollen Sachen? Dann bin ich 1979, nachdem ich an meinem ersten Lautsprecher geschraubt habe, habe jemand kennengelernt, der einen Verstärker baute, und dann haben wir zu dritt die Firma Vernissage gegründet, fast ohne Geld, mit Idealismus und haben auch viel gehungert und haben aber gesagt, wir wollen den ersten, größten und besten deutschen Klass-A-Verstärker bauen, den es überhaupt gab. Und das haben wir tatsächlich geschafft.
Okay, wow.
Und da bin ich noch auf der Titelseite von Heft Ur-1 und bei Heftli Exklusiv war ich da drauf und so weiter. Naja, 1984 habe ich die Firma abgegeben, weil drei Leute ging nicht gut, und habe dann Symphonic Line gegründet und seitdem bin ich kontinuierlich ohne Pause mit viel Liebe dabei, bin jetzt 73 und werde bis an mein Lebensende, also bis 14 Tage vor meinem Tod, dann fliege ich nach Thailand, setze mich an den Strand mit dem Caipirinha. Bis dahin werde ich voll durcharbeiten, wenn ich ein paar Tage am Wochenende oder wenn mal Feiertage sind, ich keinen Verstärker abgestimmt habe, fühle ich mich nicht mehr wohl. Also ich brauche das, um glücklich zu sein. Mein Großvater hat Klavier- und Gesangsunterricht gegeben und ich habe als kleiner Junge öfter mal daneben gestanden. Der hat Sänger ausgebildet, der hat hier zum Beispiel Buchstaben singen lassen. Ich weiß von daher genau, wie ein natürlicher Ton wieder einschwingen muss. Ja? Ich habe das also abgespeichert. Und dann ist 1981 noch was Seltsames passiert und ich bin extrem sensitiver Mensch auf sehr vielen Gebieten. Ich könnte auch Sushi-Tester werden oder... Flasche Wein mal vor drei Tagen geschüttelt hast, wenn ich sehr gut konzentriert bin, sage ich dir, welche du vor drei Tagen mal geschüttelt hast. Also das ist wirklich manchmal krass bei mir. Hat nicht nur Vorteile, wenn man extrem sensibel ist.
Na gut, aber wie gesagt, aber wir sind froh, dass du dich für HiFi dann entschieden hast.
Genau, das ist in die Musik mit reingegangen, in die Geräte, die wir machen. Ja, ich war dann in Zürich 1981 bei einem befreundeten kleinen Hersteller, der damals mit der Beste war, den es da weltweit gab, was die gesamte Kette bezog. Und er tötete die Kantate Domino und auf einmal macht es einen Knall in meinem Kopf. Es wird knallhell und jetzt weiß ich, was eine Erleuchtung ist. Und das ist mir damals da passiert, ist eine plötzliche Neuverschaltung durch Überspannung im Gehirn in einem ganz bestimmten Areal von Neuronen, was dann dazu führt, dass der Mensch in dem Bereich, wo das passiert ist, eine zusätzliche Fähigkeit hat. Und seitdem konnte ich immer sofort dreidimensional durch ein Klangbild hindurch hören. Kann ich bis heute noch. Okay, also spannend. Zum Beispiel kann ich es immer noch, wenn ich Musik gehört habe, die mich interessiert. Ich kann mir die nachts praktisch eins zu eins in meinem Kopf vorspielen und dann sogar untersuchen noch. Ne?
Okay, das ist auf jeden Fall ein Feature, würde ich sagen.
Ja, das ist wirklich ein Feature. Ne? Natürlich gehört zu allem ein Handwerkszeug. Mhm. Also als ich zum Beispiel dann anfangs der Symphonikleinzeiten an Lautsprecherfrequenzweicher gearbeitet habe, oben drüber war ein Baby, ich musste so ganz, ganz leise Musik spielen. Und wenn man dann tausendmal Änderungen macht und jedes Mal wieder auf den Boden knien, hat mir im Magen hat eine Schleimbeutelentzündung, ist natürlich aufgetreten, dann wird es natürlich problematisch. Aber schult ungemein, winzige Werte, sei es Widerstand oder Kondensator, zu ändern nachts bei ganz kleinen Lautstärken. Ne? Mhm. Ganz winzige Werte. Ne? Schult also geradezu ungeheuerlich. Mhm. Rein kaufmännisch gesehen habe ich mir die Verrücktheit geleistet, weil, wie gesagt, das ist mein Hobby und so betreibe ich die Firma eigentlich immer noch mit meinem Hobbybewusstsein. Und zwar, ich mache was kaufmännisch sehr Unkluges. Ich hatte immer Spaß daran, alles selber zu machen. Das heißt, im Laufe der Jahre haben wir alles selber entwickelt, also auch CD-Spieler dazu, zu den Verstärkern. Die Lautsprecherentwicklung mache ich komplett alleine. Mhm. Kabel, Netzfilter, Plattenspieler. Ja. Und okay, ich habe natürlich auch Kollegen auch immer Tipps gegeben, also auch bei Tonabnehmern und so weiter. Mhm. Und habe vor allen Dingen noch was ganz Wichtiges gemacht. Man hört heutzutage ja überall von Nachhaltigkeit was.
Absolut.
Nachhaltigkeit. Hallo.
Hatte ich gerade einen Talk drüber.
Es ist nicht bekannt. Ich habe Ende 1981 die Nachhaltigkeit zumindest im HiFi-Bereich in Deutschland eingeführt, indem ich damals gesagt habe, bei unserer großen Klasse 1-Stufe, Kraft 100 hieß die, so ein Riesenklopfer. Ja. Hm. Ich glaube, da ist er seitlich im Bild. Vor der Türe, das große Bild, das ist die Kraft. Habe ich gesagt, okay, jeder Kunde kann nach einer gewissen Zeit, wenn wir wieder eine neue Idee haben, eine Innovation, kann das Gerät optimieren lassen, also modifizieren lassen. Mhm. Damals haben alle gesagt, was ist das für eine verrückte Idee? Gerät verkauft man, kauft sich neu oder schmeißt weg oder was auch immer. Und die Leute sind also unglaublich dankbar, dass sie jetzt mit einer 20, 30 Jahre alten Verstärker zu mir kommen können. Und der wird nicht weggeschmissen, sondern der wird geupdatet. Da kommen neue Kondensatoren rein.
Das ist natürlich großartig, ja. Und dass man da so eine lange Stabilität dann
noch drin hat. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und ist eben halt wertstabil, was ich mache. Mhm. Ich mache auch keine Designänderung. Früher war das ja üblich. Jedes Jahr brachten da die meisten Firmen einen neuen Knopf raus und ein anderes VU-Meter irgendwas. Ja. Habe ich nie gemacht. Über Jahrzehnte das Design, vielleicht alter Bauerstil, egal wie man das nennen will, ist zeitlos. Ja. Und dann ist mir wichtig, dass ich eine feste Größe für die Kunden darstelle. Mhm. Also ich habe seit Jahrzehnten das gleiche Konto, gleiche Adresse, gleiche Telefonnummer. Und meine Kunden lieben es, wenn sie anrufen.
Nachmittags
sollte man mich nicht anrufen, ich bin Nachtmensch. Also wenn sie nachmittags anrufen und einer hat einen Knopf verkratzt, dann kriegt er den am nächsten Tag mit der Post geschickt, ja. Das ist wichtig, solche Dinge
zu machen. Du hast halt einfach gleich richtig gemacht.
Und immer ein Ansprechpartner.
Mit vollem Herzblut und Liebe und dann.
Genau, mit Herzblut und.
Gab es auch keinen Grund mehr, was zu ändern. Warum?
Ja. Und Liebe dann dabei. Und mit der gleichen Freude bin ich heute noch dabei. Und dann ist noch ein ganz entscheidender Punkt, Anfang der 80er Jahre. Wir hatten zwar nichts zu essen, aber wir haben unglaublich viel experimentiert. Mhm. Und zwar mit Sachen, auf die nie einer gekommen wäre. Weil ich habe das ja vom Berufsherr nicht gelernt. Ne? Mhm. Und deshalb habe ich keine Scheuklappen, ich habe also keine Bücher im Kopf, wie man die Thematik angehen muss. Und da kommt man auf die verrücktesten Ideen und dann wird man sehr innovativ. Und da sind im Laufe der Jahre dann viele ganz tolle Geschichten gelungen. Ne? Mhm. Heute ist zum Beispiel bekannt, dass ich mit Geigenlack C37-Geräte abstimme. Ich mache bei jedem Gerät die sogenannte RMA-Resonanzmusterabstimmung. Das heißt, jedes Bauteil macht eine Resonanz und das stört dann die Musik. Und die muss man dem Bauteil abgewöhnen. Man muss jedes Gerät in eine Gesamtschwingung überführen, die harmonisch ist. Und da sind ja nun 100 Teile drin. Das ist ein Grundstück. Klanglich ist es so, ich habe mich immer daran orientiert, wie geht's in der Musik original zu. Musik ist spontan, die berührt sofort, da ist ein Einschwingverhalten, da patsch steht der Ton da. Mhm. Und das kannst du hier nachvollziehen hier. Bei mir kommt der Ton wie aus dem Nichts, der steht im Raum. Und bei geschlossenen Augen, wenn die Aufnahme gut ist, kannst du die Leute oder den Ton oder den Körper, den Klangkörper, kannst du, als wenn du ihn anfassen könntest. Ja?
Ja.
Der Ton steht so im Raum, da steht Harry Belafonte vor mir oder da steht ein Kontrabass.
Ja, wir hatten es eben mit Ella Fitzgerald, diese alte Beispiel, Aufnahme. Ich bin halt großer Fan, ne? Ja. Und kenne da auch viel. Und also es hat mich wirklich massiv da reingezogen.
Es muss im Raum stehen. Solange du etwas wahrnimmst als HiFi-Anlage, taugt es noch nichts. Die Anlage muss verschwinden und nur noch die reinen, klaren Töne müssen im Raum stehen.
Ja, so
um
was.
Das zu erreichen, musst du aber wirklich alles richtig machen. Es reicht, dass ein einziges Kabel kann ja die gesamte Anlage versauen. Ne? Mhm. Die Kabelentwicklung habe ich übrigens auch selber gemacht und wird leicht unterschätzt. Kabel ist eine Komponente. Leider wird sehr viel Schindluder getrieben mit Zubehör. Es sind Kabel zu Preisen, die noch nicht mal was taugen auf dem Markt, also da schlacke ich auch mit den Ohren.
Ja, das kann ich aus zahlreichen Talks bestätigen.
Das ist wirklich furchtbar, was da manchmal so gemacht wird. Auch Stecker sind wichtig, welches Lot man verwendet, ist wichtig. Man hört definitiv alles.
Mhm.
Je besser die Anlage ist, desto mehr kriegt man noch die winzigsten, kleinsten Fehler mit. Da ist noch eine Resonanz drin, da ist die Stimme nicht ganz rein, da ist eine Verzerrung oder zum Beispiel die Größenabbildung stimmt nicht. Und was mir ganz besonders wichtig war, und das war mir schon in den 80er Jahren wichtig zu einer Zeit, als das weltweit noch überhaupt gar kein Thema war, die Tiefenstaffelung. Ja?
Mhm.
Damals gab es Lautsprecher, da saßen die Akteure, saßen sich im Orchester gegenseitig hier auf den Hosenbeinen drauf, übereinander gestapelt, wo sie hintereinander sind. Ich musste den Orchestergraben sehen. Ne? Wenn in der 20. Reihe bei einer Liveaufnahme einer hustet, ja, dann muss ich aber irgendwie bei geschlossenen Augen muss ich da reingucken können. Scharnigerhol, die kann ich natürlich nicht komplett in mein Wohnzimmer packen, aber
ja,
ich kann eine Ahnung davon vermitteln. Wohl Harry Belafonte hat wunderbare Aufnahmen gemacht. Ich habe ihn ein paar Mal live gehört. Ich habe mich mal 2 Meter vorhin gestellt. 1959 Scharnegie und Return to Scharnegie, erstklassige Aufnahmen damals. Man kann bei mir in die Scharnegie Hall in die Halle reingucken. Man kann sehen, wie die Odetta von links kommt bei einer Aufnahme, wie sie den Kopf dreht, den Harry ruft, der kommt von hinten rechts oben gelaufen, bei dem Stück There's a Hole in the Bucket zum Beispiel. Ne?
Mhm.
Und wenn er dann mit seiner Stimme rauf und runter geht, das kann ich ja vorführen, über mehrere Oktaven geht er ganz langsam rauf und wieder runter, muss völlig bruchlos sein. Da darf ich nicht plötzlich hören, da kommt was aus dem Hochtöner, da ist ein Bass, da ist ein Mitteltöner was. Also die Anlage dahingehend trimmen, dass ich sie gar nicht mehr wahrnehme.
Mhm.
Und dass trotzdem alles da ist. Und dazu brauche ich auch eine große Energiemenge. Und da gibt es ja bei den Verstärkern gibt's ja furchtbare Missverständnisse. Es ist nicht die Wattleistung, sondern wie die Wattleistung zustande kommt. Ich versuche das immer wieder neu zu erklären. Oder auch ein bauteiligen Kondensator. Der eine sagt, guck mal hier, ich habe 200.000 Mikrofarad und der andere hat nur 50.000. Aber wenn der Kondensator mit 50.000 qualitativ besser ist, also besser als die Elektrikum, ich lasse meine Bauteile extra für mich anfertigen, mehrfach kontaktiert, dann kann 50.000 Mikrofarad mehr als 200.000 µ sein.
Mhm.
Die Wattleistung, die sagt überhaupt nichts aus. Vor 40 Jahren haben wir immer als Tipp gegeben, kauft nach Gewicht, weil das, wenn es das Netzteil stark, die Netzteile sind wichtig, Stromlieferfähigkeit.
Da wurde lange Zeit so als Label mitgeworben.
Ganz genau. Also die Stromlieferfähigkeit ist wichtig. Und die kann man aber auch nicht so einfach jetzt daran ablesen, da ich sage mal, ich habe jetzt ein 800 VA Transformator und der andere, ich habe nur 500, sondern es hängt auch damit zusammen, in welcher kurzen Zeiteinheit der Strom geliefert werden kann.
Mhm.
Und die Messungen, die man früher viel gemacht hat, der große Teil von denen ist relativ irrelevant. Und zwar ist die Phasenlage, also die zeitliche Anordnung der Signale von größerer Bedeutung als der Frequenzbereich. Wenn ich einen Lautsprecher habe, der ist phasenstabil, also zeitrichtig und der Ton kommt wie eine Welle, besser mit den Höhen gleichzeitig als Welle an, also phasenrichtig, dann ist der Lautsprecher 100-mal besser als einer, wo mir einer Messdiagramm seit der Frequenzgang, das stimmt vollständig, der kann wie Hund klingen. Ja.
Mhm,
also das sind einfach nur mal so ein paar Sachen in den Raum geworfen. Zum Beispiel Lautsprecherkabel. Ich habe ganz viel abgehört. An jeden Lautsprecher der Welt gehört ein 10 Quadratkabel rein. Mhm. Kupferkabel, möglichst fein verlitzt, mit einem guten Dielektrikum und mechanisch gut gemacht von der Verseilung her und Dämpfung, damit keine Schwingungen hineingetragen werden von außen. Bei 10 Quadrat hat man Folgendes, man hat die Energieverteilung gleichmäßig besser Mitten und Höhen. Wenn ich jetzt kleiner werde, habe ein 4 Quadrat, dann liegt mir, wird der Bass voluminöser, stimmt nicht mehr gleichmäßig. Mhm. Bei B-Variante machen die Leute viele Fehler zum Beispiel. Manche nehmen da das gleiche Kabel, was zum Bass ankommt, nehmen für eine Hochtöner. Das ist eine Katastrophe. Da habe ich ein eigenes Kabel für entwickelt, nur als Beispiel. So. Mhm. Hochtöner braucht was völlig anderes, sonst arbeitet er nicht mehr richtig in seinem idealen Bereich, sondern zieht es nach unten runter. Ne? Es gibt tausende Dinge. Mechanische Ruhe ist ganz wichtig. Also Rack kann man sich aber schön auch selber bauen. Ob jetzt jemand sagt, ich nehme jetzt 200 Kilogramm Schiefer oder 30er MDF und mache daraus was Schweres. Hauptsache, ich mache den Klopfton hier und der Ton muss dumpf sein. Wenn der Ton dumpf ist, ist der Rack erstmal okay. Aber es gibt noch tausende von Tipps und bei mir ist so, wenn jemand Kunde bei mir ist, ich gebe ihm die Tipps gerne freundlich auch weiter. Ne?
Ja, das ist super.
Bei Vollverstärkern habe ich den Ruf, somit das Beste zu machen, was geht fürs Geld. Der RG14 Edition, 23 Jahre Arbeitsgerät, Redaktion Stereo. Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der kostet nur 5.000, aber die Bauteilequalität und was da drin ist, entspricht dem, was anderswo 8.000, 9.000 oder 10.000 Euro kostet, die Klangqualität. Mhm. Und wie gesagt, das Gerät hat man für 30 Jahre und kann es also Nachhaltigkeitsgründen immer wieder nachrüsten lassen. Ja. Ach so, noch eine zweite Geschichte, ganz wichtig, ich habe ein Baukastensystem bei den Verstärkern. Das heißt, wenn Sie jetzt ein RG14 Edition gekauft haben, sondern nach 2 Jahren, ich habe noch mal 1200 Euro über, dann können wir das nächste Modul reinpflanzen, größeren, noch größeren Transformator mit Kondensatoren,
die sind cool.
Dann können wir ein ganz anderes Gerät rausbauen.
Das ist eigentlich also das, was man sich bei allen Produkten irgendwie wünscht, aber nur seltenst
also
wirklich umgesetzt wird.
Also wie zum Beispiel BMW, Mercedes, Audi. Sagen wir mal, gibt es ein Audi 100 oder ein Mercedes E-Klasse, dann hast du da meinetwegen einen 200er Diesel drin, dann hast du den kleinen Sechszylinder, dann hast du den großen Sechszylinder, dann hast du den Achtzylinder drin.
Unterbau
ist immer was. Gleich, also so dieses Baukastenprinzip habe ich auch. Ne? Und jetzt kommt noch ein Novum. Absolut, jedes Gerät, was bei mir rausgeht, wird persönlich von mir einzeln unter Wohnraumbedingungen bei mir in Duisburg abgestimmt. Ach, jedes einzelne Gerät.
Wahnsinn.
Ich setze mich dahin,
konzentriere mich. Also echt Chefsache hier.
Und ich konzentriere mich so tief, dass ich meinen eigenen Namen schon nicht mehr weiß und höre mir bestimmte Dinge an. Weil mit der Erfahrung, die ich habe, ich brauche nicht sehr lange. Also ich höre mir rhythmische Dinge an, natürlich Tiefenstaffelung höre ich mir an. Ich höre mir Klassiker an, Fritz Wunderlich, Geige, was auch immer. Mhm. Und wenn irgendwo was nicht so ist, dass ich für mich damit zufrieden bin, dann mache ich noch bestimmte Dinge daran. Und das ist ziemlich ein Novum. Gibt es, glaube ich, fast niemand, der so in der Art arbeitet.
Also, dass man, sagen wir mal, so eine gewisse modulare Bauweise oder sowas hat, das habe ich jetzt schon mal öfter gehört. Aber dass man sozusagen
Einzelabstimmung wirklich, jedes Gerätes.
Ja,
und da kommt noch was dazu. Ich mache das unter normalen Wohnraumbedingungen. Ich mache es absichtlich nicht unter idealen Bedingungen. Ja. Ich habe auch noch nie Messungen im schalltoten Raum oder was gemacht. Das ist alles irrelevant.
Also Ohr.
Genau, Ohr und nicht idealer Verhältnisse. Normaler bundesdeutsches Wohnzimmer hat auch keine idealen Verhältnisse. Ja. Ne? Und deshalb ich sage auch den Kunden, schickt mir doch mal, wenn ihr einen Verstärker von mir haben wollt, schickt mir doch mal ein Foto von eurem Raum, damit ich mich so innerlich reinfinden kann. Mhm. Kann vielleicht noch den einen oder anderen Tipp geben. Auch vom Feng Shui her befasse ich mich ja auch mit. Mhm. Asiatische Philosophie und großer Liebhaber japanischen Essen seit Jahrzehnten und mit vielen Asiaten befreundet. Hab in der Jugend Kampfkunst gemacht, hab Tai Chi Unterricht gegeben in den 70er Jahren. Sieht man mir zwar nicht mehr an alles, aber spannend war, als ich in China war, da habe ich den Chinesen was von ihrer eigenen Philosophie, Tao Te Ching und I Ching erzählt. Die haben mich recht gestaunt. Ich habe denen was über Feng Shui erzählt, über Yin und Yang und Energie. Und
okay, das ist lustig.
Und dann habe ich einem noch gezeigt, wo sein Feng Shui Meister einen Fehler gemacht hat. Also da hatte ich ja Spaß. War ich eingeladen, ne?
Großartig.
Und, meine Kundenstruktur ist, ich habe nie die reichen Kunden gehabt. Das sind alles normale Leute, die das mit Mühe ansparen. Und deshalb halte ich auch die Preise
Moderat.
Wirklich, wirklich moderat. Dann ist natürlich der Hobbygedanke, dann interessiert mich immer noch, wenn das Geld überhaupt keine Rolle spielt, was ist rauszuholen? Und so haben wir dann ein riesen Laufwerk gemacht mit 22 Kilogramm Teller massiv und so weiter. Das kostet dann richtig Geld, muss ja keiner kaufen.
Ja.
Alle ein oder zwei Jahre kauft mal einer ein Ding oder lässt mich einen Lautsprecher bauen. Ich mache Einzelstücke, weil ich habe keinen Platz und keine Zeit dafür. Nur wie gesagt, da geht es dann darum, was ist überhaupt maximal möglich, wenn Geld keine Rolle spielt, weil das interessiert mich dann natürlich auch. Aber das Normalprogramm ist so ausgefuchst für den Kunden, dass er einen Gegenwert hat, der eigentlich mehr ist, als er bezahlt. Das ist mir immer wichtig. Mhm. Und im Moment kommen jetzt ganz viele Leute, die vor 25 oder 28 Jahren mal einen Vollverstärker G9 gekauft haben, sagen, Herr Gemein, jetzt möchte ich nochmal das Gerät umbauen, damit ich nochmal 15, 20 Jahre Ruhe habe. Und das wird dann für einen fairen Preis umgebaut. Ja, alle sind glücklich, ne?
Ja, absolut. Ja, wow. Ja. Also ich bin echt beeindruckt von deiner Expertise, von dieser Lebenserfahrung, die sich über so eine lange Zeit ergeben hat und diese ganze Vernetzungen auch dann mit der
High-End Society. Die Neu-Deutsche habe ich dann auch noch mitgegründet, ne?
Ja. Mitgegründet sogar?
Ja, so ohne mich wird sie nicht geben. Also kannst du nachfragen, stimmt.
Ja, ich glaube dir das.
Und cool. Mein Prospekt ist inzwischen zu einer ausgewachsenen Broschüre geworden.
Das inklusive, ist eine Zeitschrift.
Inklusive Bilder.
Nur Bilder gebraucht, ja.
Wo ich auf Elefanten sitze mit meiner Tochter. Aber es stehen aber auch metaphysisch wichtige, interessante Dinge drin.
Ja.
Gut, mancher sagt hier, der Allgemeine hofft, der hat einen Knall mit dem, was er da schreibt. Aber das ist immer so. Wenn irgendeiner Pionierarbeit macht irgendwo, dann sagt immer Teil der Menschheit, der tickt nicht richtig oder so. Aber ich kann ja nun konkret was vorweisen. Ja. Also jeder, der bei mir zu Besuch war, ich sag, Konzertsaal im Wohnzimmer, es geht, die Leute sitzen da, machen die Augen zu und sagen, jo, stimmt. Es ist kein Prospektspruch, kein Werbespruch, es stimmt, ich kann es vorführen. Da steht Fritz Wunderlich oder Harry Belafonte oder da steht ein Kontrabass. Also hast du das Gefühl, du kannst ihn anfassen. Punkt. Mhm. Ja, mehr gibt's nichts zu sagen. Und dort will ich noch viele Jahre machen. Für euch.
Dass du dir überhaupt so viel Zeit genommen hast, weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Wir sind jetzt ja auch hier schon am Ende der Messe und hast du dann auch irgendwann mal deinen Feierabend hier verdient. Und,
vor allem muss ich jetzt ein gutes Steak haben.
Ja, das gut, denke ich.
Japaner mal. Haben wir nicht. Ist in Düsseldorf, da bin ich jede Woche.
Mittagspause ist schon wieder zu lang her, gell? Nee, auf jeden Fall. Da möchte ich auf keinen Fall im Weg stehen. Und wie gesagt, also wir könnten noch an tausend Punkten weiter anknüpfen und vertiefen.
Ruf mich nachmittags an, so ab 3 Uhr oder so. Und vielleicht kann ich helfen.
Danke fürs Angebot. Ja, vielleicht machen wir mal ein Thema auf. Da gibt es ja einige Formate. Also super, super nett von dir, dass du viel Zeit genommen hast und sehr schön, dich kennenzulernen. Vielen Dank.
War mir eine Freude.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting. Ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.